4 Themen haben wir uns an dem Wochenende angeschaut und wir wollen euch jetzt mal kurz in die 4 Themen mit hineinnehmen. Und die Grundfrage ist dabei immer, wie das Evangelium alles verändert, wenn, und dann wird das immer aufgefüllt, und im ersten Teil wollen wir uns angucken, wenn Gnade verrät, wer du bist. Okay, wiederhole es nochmal leise. Wenn Gnade verrät, wer du bist, wie das Evangelium alles verändert, wenn Gnade verrät, wer du bist. Und das ist natürlich, wenn wir ans Evangelium denken, immer erstmal so eine Momentaufnahme, der Beginn, in dem ich entscheide, ich würde gern an diesen Jesus glauben. Wir haben das ja vorhin in Apostelgeschichte gelesen. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Also es geht schon immer mit so einer bewussten Entscheidung los, auch an ihn zu glauben. Und dann ist das aber immer erstmal nur ein Moment. Und die Frage, die wir uns als Jugendliche gestellt haben, ist, was verändert sich denn so danach? Was verändert denn diese Gnade in meinem Leben, die ich dann erfahre? Und in Punkt 1, wie das Evangelium alles verändert, wenn Gnade verrät, wer du bist, da geht es ein Stück weit um Identität. Wer bin ich denn? Was macht mich so als Individuum aus? Wie denke ich persönlich von mir? Aber ein Stück weit natürlich auch, wie möchte ich denn das andere über mich denken? Das gibt uns auch sehr viel Identität. Und die Suche nach Identität prägt so ziemlich alle Lebensbereiche. Es prägt unsere Denkweise, Verhaltensweise. Das ist bestimmt im Teenageralter ganz entscheidend, wenn man erstmal anfängt, so eine eigene Identität zu entwickeln. Aber das trifft uns eben auch noch bis ins hohe Alter, dass wir immer so ein Stück weit nach Bedeutung suchen als Person. In meinem Alter wäre das jetzt vielleicht die Midlife-Crisis, wenn man anfängt, so eine Sinnsuche. Was ist mit meinem Leben? Wer bin ich eigentlich? Und wir haben uns mal 4 Bereiche angeschaut, in denen wir nach Bedeutung suchen. Da ist zum Beispiel Anerkennung von anderen. Das heißt, die Meinung von anderen prägt mich, prägt das, wie ich mir Bedeutung gebe. Also wenn Menschen gut von mir sprechen, habe ich ein gutes Bild von mir. Wenn mich aber Menschen immer schlecht behandeln, habe ich irgendwie auch ein schlechteres Bild von mir. Ich denke dann wirklich irgendwie, ich bin nicht fähig, irgendwas zu tun und geradeaus zu laufen. Wir sehen das auch in den sozialen Medien. Da ist es ganz entscheidend, der Antrieb, dass dort viele so viel posten, liegt natürlich daran, dass man daraus Anerkennung zieht, möglichst viele Follower zu haben, gute Kommentare zu haben, da einfach irgendwie präsent zu sein. Das ist was, wo wir Menschen uns Anerkennung oder auch Bedeutung suchen. Ein zweiter Punkt ist Leistung. Da ziehe ich die Bedeutung daraus, was ich kann, was ich schaffe. Gerade in unserer Leistungsgesellschaft ganz entscheidend. Wir sehen das in der Schule, im Sport, im Beruf. Da geht es immer um Leistung. Und dann merkt man das an so einer Aussage, dass man sagt, ja, ich habe nur Realschulabschluss. Man macht irgendwas mit der Person. Aber der andere, der ist ein Doktor. Das ist irgendwie, das gibt seiner Identität was. Der fühlt sich auch als Doktor immer ein Stück über dem, der Realschule hat. Also wir ordnen Menschen in solche Schubladen. Das gibt deinem Leben Bedeutung. Und das ist im Sport vielleicht auch so, im Beruf. Da geht es immer um Leistung. Ein Thema, was uns in der Gesellschaft viel begegnet, und da sind wir auch nicht ganz vorgefeit, ist die Selbstverwirklichung. Dass ich praktisch mich als Individuum in den Mittelpunkt stelle. Und ich muss mich nur möglichst selbst entfalten, um die beste Version von mir hervorzubringen. Also ich muss mich möglichst ausleben, damit irgendwie mein Leben Bedeutung hat. Ich muss auffallen von der Masse. Ich muss ganz besonders sein, um mich da irgendwo auch abzugrenzen von den anderen. So eine Selbstverwirklichung als Mittel, um seinem Leben so Bedeutung zu geben. Und ein Punkt, den wir auch betrachtet haben, wenn wir so als Christen in der Gefahr stehen, ist vielleicht auch so eine religiöse Performance. Wie ich von mir denke, hängt auch ein Stück weit davon ab, wie weit ich diese Erwartungen an den in Anführungszeichen guten Christen dann erfülle. Also wie ist mein Bild, wie denke ich von mir als Christ und wie will ich vielleicht auch das andere von mir denken? Muss ich da so eine Fassade aufrechthalten? Und gleichzeitig kann es auch sein, dass ich mich als Mensch, als Christ innerlich ein Stück weit minderwertig fühle, weil ich vielleicht sündige. Und dann immer das Gefühl habe, ich werde diesem Bild, was Gott von mir hat, nicht gerecht. Und das prägt meine Identität. Es kann also auch sehr negative Auswirkungen haben. Und die Bibel, die spricht uns ganz anders Identität zu, aus Gnade heraus. Und das lesen wir in Römer 8. Wie sieht uns Gott? Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, das heißt, die, die an Jesus glauben und den Heiligen Geist in sich tragen. Also wir, die wir glauben, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, so dass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und in diesem Vers steckt, in diesen Versen steckt einfach sehr, sehr viel darin, wenn es um Identität geht. Die Gnade gibt uns Identität. Wir haben das ja gerade so betrachtet, dass wir eigentlich durch diese Tat von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung Kinder Gottes sein dürfen. Und das gibt uns eine Sicherheit. Wir sind Kinder Gottes, wird immer geschrieben. Nicht, du musst noch etwas tun oder nur, wenn du dich gut verhältst und so wie die Kinder sagen, jetzt bist du nicht mehr mein Freund. So ist es bei Gott nicht. Also ich bin schon manchmal zu Hause nicht mehr der beste Papa gewesen oder du bist nicht mehr mein Papa. So ist es bei Gott nicht. Wir sind Kinder, etwas, was wir bekommen und nicht wieder verlieren können. Das ist in dem Lied vorhin, im Englisch heißt es adopted, also adoptiert, dauerhaft gesichert. Das ist Identitätsstiften. Wir dürfen Kinder Gottes sein aus seiner Gnade heraus. Und da sind wir, wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, eben nicht nur eingetreten in so eine Mitgliederstatistik im Himmel, sondern da wird eine totale Vertrautheit beschrieben. Wir dürfen jetzt aber Vater sagen. Das ist nicht ein Gott irgendwo, sondern durch die Gnade sind wir Kinder Gottes und dürfen eine enge Beziehung zum Schöpfer haben. Und deswegen, wenn wir an die Punkte von vorhin denken, wenn es um Anerkennung und Leistung geht, relevant ist nicht, was der Nächste über dich denkt, relevant ist auch nicht, was du über dich denkst, sondern entscheidend ist, wie Gott über dich denkt, der dich geschaffen hat. Er hat ein Bild von dir und das möchte er auch hervorlieben. Es gibt uns eine Gewissheit, das lesen wir auch so ein Stück in Vers 16, der Geist macht es uns im Innersten gewiss. Da, wo du manchmal so zweifelst, im Innersten, da macht es uns der Heilige Geist gewiss, du bist bedingungslos geliebt. Und keine Sünde kann dich von diesem Gott wieder wegbringen. Du bist Kind, du bist adoptiert, nichts, was du verlieren kannst. Es steht sogar da, wir brauchen keine Furcht mehr haben. Das Bild vom Sklave wird aufgegriffen. Der Sklave, der musste vielleicht Furcht haben. Das war sicherlich zu dem Herrn nicht immer die beste Beziehung. Der konnte auch verkauft werden, wenn er sich nicht benimmt. Und hier steht, wir sind ja extra keine Sklaven mehr. Er macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, so dass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr seid jetzt Kinder Gottes. Das Gegenteil. Ohne Furcht und bedingungslos geliebt. Ein Status, den wir nicht mehr verlieren dürfen. Und das kann unsere Identität ganz weit prägen. Und der letzte Punkt, der das so zum Abschluss bringt, ist natürlich noch das Erbe. Es ist ein Unterschied, ob ich nur ein Mitbewohner bin oder ob ich bei jemandem mit aufgenommen bin und in der Familie mit groß werde oder ob ich eben wirklich ein Erbe bin, rechtlich gleichgestellt mit allen anderen. Ich bin in die Familie Gottes aufgenommen und ich muss Gott und anderen nichts mehr beweisen. Dieses Leistungsdenken, was uns so im Alltag begegnet, das nimmt die Gnade völlig weg. Ich muss nichts mehr beweisen, sondern ich bin erst mal Kind. Ich darf zur Ruhe kommen bei Gott und ich bin Erbe und kann das nicht wieder verlieren. Und aus dieser Kindschaft kann ich eine extreme Kraft auch gewinnen, befreit zur Kindschaft. Und da darf ich jeden einladen, der das für sich noch nicht so festgemacht hat, werde Kind Gottes, lerne diese Vaterbeziehung kennen zu einem Schöpfer, zu deinem Schöpfer, der dich geschaffen hat, und du musst die Bedeutung von dir als Person, deine Identität nirgendwo suchen, sondern Gott will sie dir zusprechen durch seine Gnade. Er will dir sagen, du bist mein Kind. So toll, wie wir das bei Jesus lesen, wo er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das Gleiche sagt er auch über dich. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich möchte eine Beziehung zu dir. Ihr seht aber auch, wir haben noch ein paar mehr Punkte behandelt an dem Wochenende. Es ist eben so, dass es auch einen Schritt weiter geht, wer das für sich schon annimmt. Ist vielleicht schon länger als Kind unterwegs und es kann uns trotzdem passieren, dass wir das Bewusstsein irgendwo wieder verlieren, dass wir unsere Identität vielleicht anfangen, wieder an anderen Dingen zu suchen. Und da wollen wir im zweiten Teil mal drüber nachdenken, den uns der David hält. Wie ist das, wenn ich den Vater kenne, aber irgendwie nicht mehr zu Hause bin?
Genau. Mein Thema ist, wenn Gnade dein Zuhause wird. Und im Neuen Testament hat Jesus mal ein Gleichnis erzählt, was dieses Zuhausefinden sehr eindrucksvoll beschreibt. Seine Zuhörer, die Pharisäer und Zolleinnehmer, waren so unterschiedlich wie nur möglich. Im Gleichnis, was ihr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich alle kennt, von den beiden verlorenen Söhnen, schafft es Jesus, diese beiden Gruppen, die Pharisäer und Zolleinnehmer, und die Erbsenzähler und Outlaws anzusprechen und zu zeigen, was ihr Zuhause ist und wie sie es finden können. Ich möchte die Textstelle kurz vorlesen. Sie steht in Lukas 15, Vers 11. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil vom Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leitete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettete er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Feldern schickte. Oft quälte ihn der Hunger sehr, dass sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon durfte etwas essen. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hatte jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an dir und an Gott. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg, ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon vom Weiten. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt die schönsten Gewand und bringt ihn ins Haus. Legt die schönsten Kleider dem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen feiern und essen. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wieder auferstanden. Und so begann ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hatte er das Mastkalb geschlachtet und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm, freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du auch nur eine junge Ziege gegeben, dass ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückgekommen und dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm gut zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Genau. In dem Gleichnis ist der jüngere Sohn ein richtiger Rebell. Er will von seinem Vater überhaupt nichts mehr zu tun haben und entscheidet sich für ein Leben ohne Regeln und für Spaß. Doch als dieser Spaß ziemlich schnell aufhört und er merkt, dass es bei Papa doch ganz gut war, macht er sich auf den Weg zurück nach Hause. Er will seinen Fehltritt wieder gut machen und als Diener bei ihm anfangen, um sich die Liebe des Vaters zurückzuarbeiten. Doch der Vater ist ganz anders. Auf dem Weg nach Hause kommt er ihm sogar entgegen. Er nimmt ihn liebevoll und ohne Bedingung an und schmeißt sogar eine Party für ihn. Er ist, als der Vater ihm so eine große Liebe und Gnade zeigt, findet der jüngere Sohn sein Zuhause. Er bekommt, obwohl er nichts dafür getan hat, eine so große Liebe und Großzügigkeit vom Vater. Er bekommt neue, schöne, reine Kleider, ein Zuhause, wo er trotz Hungersnot genug hat. Das ist Gnade. Der ältere Bruder jedoch ist nicht so überfreut über die Party und kommt gar nicht erst. Er ist sehr sauer auf die Gnade seines Vaters. Der Vater sieht das und verlässt für ihn die Party und kommt nun auch ihm entgegen. Er hört dem älteren Sohn geduldig zu. Er meint, dass er sich diese Party verdient hätte. Er war es, der zu Hause geblieben ist und das getan hat, was der Vater wollte. Und noch vieles mehr. Hier sieht man, dass obwohl er nie weg gewesen war, er trotzdem genauso weit entfernt von der Liebe des Vaters ist wie sein Bruder, der sich komplett von ihm abgewendet hat. Nachdem der Sohn sich ausgesprochen hat, spricht der Vater ihn liebevoll mit "Mein Sohn" an und zeigt ihm, dass er komplett falsch liegt. Er ist Sohn, er ist sein Sohn, sein Kind. Genau deswegen kann er nichts mit eigenem Tun arbeiten. Er ist kein Diener, kein Sklave. Er ist sein Kind und hat dadurch bereits schon alles. Das ist Wahrheit. Sein Vater zeigt dem Sohn auch hier seine Gnade und lädt ihn auch ein, endlich nach Hause zu kommen. Was für die beiden Söhne in dem Gleichnis galt, galt auch damals für die Pharisäer und Zolleinnehmer, die Jesus zugehört haben und gilt höchstwahrscheinlich auch immer noch heute für uns. Selbstverwirklichung und Selbstgerechtigkeit hielten die beiden Söhne ab, bei ihrem Vater ein Zuhause zu finden. Das Gleiche geschah auch bei den Pharisäern und Zolleinnehmern, die Jesus zuhörten. Und das passiert auch immer noch heute bei uns. Das passiert auch immer noch heute bei uns, bei unserem Vater im Himmel anzukommen und ein Zuhause zu finden. Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und in Jesus geliebter, als ich jemals gehofft habe. Gott zeigt uns, dass wenn wir umkehren, mit Gnade und Wahrheit bei ihm ein Zuhause finden können. Und falls wir doch von dem Pferd rechts oder links mal herunterfallen sollten, doch wieder Selbstverwirklichung und Selbstgerechtigkeit in unsere Mitte stellen, dann kommt unser Vater uns trotzdem immer wieder mit offenen Armen und voller Gnade entgegen. Und wenn man dieses Zuhause gefunden hat, dann kommt höchstwahrscheinlich auch die Veränderung mit sich. Und da ist jetzt der Joel dran.
Genau, ich habe das Thema, wie Gnade dich verändert. Und ich fange jetzt einfach mal mit einer Situation an, die, denke ich, jeder von uns kennt. Man guckt Fernsehen, schaut eine Serie, Netflix, YouTube, was auch immer. Und man ist da so vertieft drin, obwohl man eigentlich noch was anderes zu tun hat. Man wollte Sport machen, mehr Bibel lesen. Wir als Jugend haben gerade eine Bibel-Challenge, hänge ich auch ein Stück zurück, genau wegen diesen Themen. Aber man ist einfach zu besessen davon und es ist einfach schwer, das durchzuziehen. Und ich denke, das ist einfach in unserem Alltag auch drinne, dass wir da so viel Stress und Sachen haben, die wir zu erledigen, Sachen zu erledigen, dass wir da einfach zu den wichtigen Themen gar nicht mehr kommen. Du wolltest dich eigentlich verändern, du wolltest mehr Bibel lesen. Darum geht's jetzt. Wie langfristige Veränderung beginnt, habe ich als ersten Punkt. Jesus kennt jeden von uns ganz genau, kennt jedes Fehlverhalten, was wir in unserem gesamten Leben bis jetzt gemacht haben, kennt jede Sehnsucht, die wir haben. Und genau da will Jesus uns verändern. Jeder Mensch braucht Veränderung. Und da steht ein Vers in Matthäus 11, Vers 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt jedoch auf euch, meine auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Jesus sagt, dass er gütig und demütig ist und dass wir von ihm lernen sollen. Er sagt nicht, ich bin irgendwie der Beste, der Krasseste oder so, sondern er ist gütig und demütig. Und somit kann, auch wenn wir Jesus erleben, langfristige Veränderung beginnen. Genau. Wie die Veränderung langfristig wird. Damit wir langfristige Veränderung erleben können, müssen wir immer wieder Jesus erleben. Dazu müssen wir mit ihm in Verbindung stehen. Nur ist das ein Prozess, der dauert. Man braucht Geduld. Das geht nicht von jetzt auf morgen, sondern man muss da einfach Zeit mitbringen und investieren. Und da ist auch ein Beispiel, zum Beispiel, wenn man sich bräunen möchte, dann muss man sich der Sonne aussetzen. Und das dauert ein Stück, bis die Haut die Farbe annimmt. Und so ist es bei Gott auch. Man muss sich Gott vollkommen aussetzen, damit einfach was passiert, damit wir verändert werden. Genau, da komme ich auch zum nächsten Punkt, die Kraft der Veränderung. Die Veränderung kommt von Gott, aber wir müssen trotzdem was dafür tun. Also wir müssen diesen ersten Schritt gehen, damit wir die Gnade von Gott erleben können. Genau, jeder hat einfach auch Bereiche im Leben, wo er Gott so ein Stück ausblendet, wo er Gott einfach nicht haben möchte, wo das einfach seins ist, wo er da einfach nicht mit reinfunken soll. Und genau das sind die Bereiche, die wir offenlegen müssen bei der Veränderung und die wir Gott mit eingliedern müssen, dass da Veränderung beginnen kann. Man soll auch nicht irgendwie versuchen, diese Veränderung zu erzwingen oder so. Man muss dem einfach Zeit geben. Gott wird das schon machen. Sag ich mal so. Also man muss das auch ein Stück weit Gott überlassen. Genauso möchte Gott, dass wir in seiner Nähe sind und dass er durch seine Gnade unsere Sünden vergeben kann. Denn Gott ist ein gnädiger Gott. Was wir über Gott gelernt haben was wir über uns gelernt haben oder was wir lernen: Kein Mensch ist gut vor Gott. Jeder ist sündig. Jeder hat Schuld. Das können wir auch nicht durch tägliches Bibellesen oder gute Taten wegmachen. Wir müssen einfach vor Gott kommen und unsere Fehler eingestehen. Wir müssen Gott auf jeden Fall mit in Bereiche selbst, in intime Bereiche einfach mit eingliedern. Genau, und was wir über Gott gelernt haben, Gott ist perfekt und Gott hasst eigentlich alles, was unperfekt ist, dann ist die Frage, warum liebt er uns dann? Weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, weil er die ganze Schuld, die wir jeden Tag begehen, ja, mit ans Kreuz genommen hat. Da war der Satz, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und in Jesus geliebter, als ich gehofft habe. Ich denke, der fasst das Evangelium auch ganz gut zusammen. Die Liebe zu Jesus ist einfach unsere Motivation. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Die Gnade dich maximal motiviert.
Genau, das ist der vierte Abschnitt. Das wäre eigentlich das Thema vom Timon gewesen, der jetzt leider kurzfristig ausgefallen ist. Erstmal gute Besserung, aber auch vielen Dank für die Vorbereitung, weil wir jetzt trotzdem die Möglichkeit haben, uns das vierte Thema anzugucken. Wie das Evangelium alles verändert, wenn die Gnade dich maximal motiviert. Wir haben ja gerade über Veränderung nachgedacht. Und da braucht man sicherlich immer mal eine gewisse Motivation, um auch Veränderung wirken zu lassen. Und die Frage, die wir uns da stellen dürfen, ist, was motiviert mich denn eigentlich? Und wenn wir da jetzt an die Schule denken, da gibt es sicherlich verschiedene Dinge, die mich motivieren können. Das können also einfach sein, dass ich unbedingt mal Architekt werden möchte und deswegen strenge ich mich in Mathe einfach an. Das ist dann so eine intrinsische Motivation von mir heraus. Kann aber auch sein, mich motivieren eher die Strafen. Das heißt, also wenn du keine 4 auf dem Zeugnis hast, dann, oder vielleicht ist auch positive Motivation, dass die Oma immer für jede 1 5 Euro zahlt. Ist auch eine gute Motivation, dann doch eher mal Hausaufgaben zu machen und das Handy wegzulegen. Also Motivation ist das, was uns antreibt. Warum gehe ich eigentlich arbeiten? Das kann sein, einfach nur damit, dass irgendwie, damit das Geld aufs Konto kommt, und eigentlich motiviert mich dann immer der Urlaub, die schöne Reise. Oder ist es mir einfach wichtig, dass ich in dem Beruf erfolgreich bin, dass ich mich da von anderen absetzen kann? Haben wir auch im Sport, was motiviert mich eigentlich beim Sport? Also will ich nur ein paar Kilos verlieren oder laufe ich jeden Tag, weil ich mal zur Olympiade möchte? Ist sicherlich auch eine unterschiedliche Frage. Und je nachdem, wie weit ich dann von dem Ziel weg bin, muss ich mich auch unterschiedlich motivieren. Aber Motivation ist schon was, wo ich immer ein Ziel vor Augen habe und dann tätig werde. Das heißt, ohne Motivation sind wir eigentlich tatenlos. Dann passiert nichts. Und dann ist es eben doch eher die Couch mit der Lieblingsfernseh- oder Netflix-Serie oder das Kreuzworträtsel, was ich eigentlich schon fast auswendig kenne, aber das Wetter ist gerade nicht so gut, gehst du lieber nicht raus. Also wenn Motivation nicht da ist, ist man immer in so einer gewissen Trägheit. Und darum geht's natürlich auch, wenn wir so an Veränderung denken, wie verändert uns das Evangelium? Ohne Motivation geht's da eher kleine Schritte vorwärts. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, was motiviert uns denn eigentlich in unserem christlichen Leben? Wenn wir an das Evangelium denken, was motiviert mich denn, Jesus groß zu machen und ihn zu verkünden? Warum stehe ich in der Fußgängerzone und warum eher nicht? Oder was motiviert mich eigentlich, dass Jesus in meinem Leben wirken kann? Wie motiviert bin ich, dass Jesus in meinem Leben überhaupt wirken darf? Lasse ich das sehr viel zu oder eher nicht? Und wenn wir das so rein erstmal an den Taten festmachen, dann gibt's da sicherlich Christen, die sind total hyperaktiv, die sind bei jeder Veranstaltung dabei und die sind da, keine Ahnung, in sozialen Netzwerken täglich mit irgendwelchen Posts dabei oder die stehen in der Fußgängerzone jeden Nachmittag, wenn sie nach der Arbeit noch Zeit haben, und haben immer Traktate in der Tasche, die sie verteilen können. Und dann ist die Frage, was motiviert sie, so aktiv zu sein? Auch das kann man durchaus hinterfragen. Ist es wirklich die Gnade oder ist irgendeine andere Motivation dahinter? Und gleichzeitig haben wir am ganz anderen Spektrum einfach auch uns Christen, die manchmal total passiv sind und eher gar nichts unternehmen. Da ist es in Ordnung, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Aber das ist es dann auch. Ich lebe so mein Leben und habe trotzdem noch viel so meinen Bereich. Und bei dem Recken wird er jetzt da doch nochmal zu der Verteilaktion mitzugehen. Das motiviert mich eigentlich eher nicht. Und wir haben einen Vers uns angeschaut an dem Wochenende, 2. Korinther 5, wo Paulus uns eine gewisse Motivation mitgibt. 2. Korinther 5, was uns motivieren sollte, in unserem Leben aktiv zu werden. Vers 14. Einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben. Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Er ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern damit wir für den leben, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Das ist die Motivation des Evangeliums. Jesus stirbt für uns, damit wir nicht mehr uns selbst leben. Da hilft natürlich dann so ein wöchentliches Abendmahl, dass wir uns regelmäßig wieder bewusst werden, was hat denn Jesus eigentlich für uns getan? Und wenn wir über sein Werk nachdenken, wenn uns bewusst wird, was er aufgegeben hat beim Vater im Himmel, er hat die Herrlichkeit aufgegeben und er hat diesen Tod erlitten, damit wir für ihn leben können. Das ist die Motivation, die aus dem Evangelium herauskommt. Deswegen können wir leben und deswegen können wir auch mit so einer Hingabe für Jesus leben, wenn wir uns immer wieder auf Jesus fokussieren. Der Blick auf ihn hilft uns, vorwärts zu gehen. Der Blick auf ihn, so haben wir es schon bei der Veränderung gehört. Wenn wir uns Jesus anschauen, wie er gelebt hat, dann kann es uns natürlich nur motivieren, auch unser Leben zu verändern und anzupacken. Und es wäre eine schwierige Reaktion, wenn wir sagen, also wenn dir das so im Alltag begegnet, dass irgendjemand was ganz Großes für dich tut, vielleicht sogar sein Leben für dich lässt, um zu sagen, aber du, mach was aus deinem Leben. Und du sagst, ja, vielleicht morgen. Vielleicht ist es auch so, dass wir im wahren Leben daran zu Bedingungen knüpfen. Wir würden wahrscheinlich sogar Bedingungen daran knüpfen, wenn ich sage, ich lasse jetzt mein Leben für dich, aber bitte nur, wenn du auch versuchst, deins irgendwie sinnvoll zu gestalten die nächsten Jahre. Und das ist bei Jesus überhaupt nicht so. Er knüpft das an keine Bedingungen, sondern er hat ja seinen Teil schon getan. Er hat sein Werk schon getan und es liegt einfach nur als Geschenk da und wir dürfen das annehmen. Und bei Paulus sehen wir das immer wieder, was so seine Motivation ist. Wenn wir den Vers lesen, dann können wir das ihm wirklich auch so abnehmen, dass er sagt, mich motiviert, dass Jesus für mich gestorben ist, damit ich jetzt auch mein Ich sterben lasse für ihn. Und wir können das so betrachten, wie er auf Missionsreisen unterwegs war, wie viele Briefe er geschrieben hat, wie er für Jesus im Gefängnis saß, wie er bis zur körperlichen Erschöpfung auch gearbeitet hat. Da gibt er uns immer wieder Verse, wo wir das rauslesen können. Und das hat er aber nur geschafft, weil er immer wieder Jesus in den Mittelpunkt stellt. Das macht er ganz deutlich in einigen Versen, dass es ihm nie um sich ging, um Anerkennung, um Leistung, um dass er sagen kann, ich bin der Erste, der 3 Missionsreisen hat. Das ganze menschliche Denken, was wir da so kennen, was uns motiviert und antreibt, vielleicht auch als Christen, wenn wir im Dienst stehen, das finden wir bei Jesus nie. Er hatte wirklich auch eine gute Motivation. Auch da können wir uns immer wieder hinterfragen, was motiviert uns, wenn wir aktiv sind, da auch so eine gesunde Motivation zu haben, die nämlich aus Jesus herauskommt. Und ein Vers, den wir da noch lesen, ist in Römer 12, Da bestätigt er das nochmal so. Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1 und 2. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern oder verändern, wie wir gerade gelesen haben, und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Der Blick auf Jesus hilft uns in unserem Alltag. Der Blick auf Jesus hilft uns, uns eben nicht an weltlichen Maßstäben zu orientieren, wenn es um die ganzen Dinge geht, die wir heute gehört haben. Der Blick auf Jesus hilft uns, dass wir erkennen können, was Gottes Wille in unserem Leben ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es überhaupt zum Ziel führt. Das alles erleben wir mit einem Blick auf Jesus. Und es ist interessant, dass das hier trotzdem auch so als eine bewusste Entscheidung aufgeschrieben ist. Es wird erst geschrieben, wie Gott uns gerne hätte, und dann sagt er natürlich auch, aber die Maßstäbe der Welt sind andere. Es ist eine bewusste Entscheidung, es anders machen zu wollen. Und wir sagen heute auch immer, da hat er aber ein ganz schönes Opfer gebracht. Wenn jemand irgendwas getan hat, was es ihm sicherlich wehgetan hat, und das weiß die Bibel, dass es für uns ein Aufwand ist, da einfach auch anders zu agieren. Das Opfer ist eine bewusste Entscheidung, aber die Motivation kommt eben aus der Liebe Gottes zu uns und aus dem Evangelium. Es ist wichtig, dass hier eine gesunde Motivation auch in unserem Leben ist, in der Jesus im Mittelpunkt steht. Das Geschenk, was wir von Gott bekommen haben. Und je mehr uns bewusst ist, welches Opfer Jesus gebracht hat, umso mehr können wir auch unser Leben in seinen Dienst stellen, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Das ist die Motivation, warum wir in unserem Alltag Dinge anders entscheiden vielleicht, als wir es bisher getan hätten. Und das eben nicht aus einem Leistungsgedanke heraus. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Es geht nicht darum, dass uns Gott noch mehr liebt oder dass die anderen das auch sehen, was ich alles tue. Gott hat schon alles getan, darum geht es überhaupt nicht. Die Liebe ist vollkommen, das haben wir uns heute einige Male angeguckt, sondern es geht schlussendlich darum, dass wir mit unserem Leben Gott Ehre bringen und ihm dienen. Und es steht hier, das ist wahrer Gottesdienst. Denn der Gottesdienst, es ist gut, wenn wir uns hier einmal die Woche treffen und das auch Gottesdienst nennen, aber der wahre Gottesdienst, sagt die Bibel, der geht eben auch Montagmorgen los und geht bis Samstag. Die ganze Woche wahrer Gottesdienst, wir als lebendiges und heiliges Opfer im Dienst Gottes. Und deswegen will ich nochmal zusammenfassen zum Schluss, so dieses Gesamtbild, was wir gelernt haben, wenn es um Gnade geht als Jugend. Und ich hoffe, wir konnten euch ein Stück mit reinnehmen. Durch die Gnade bekommen wir eine völlig neue Identität. Die Gnade, die uns im Evangelium verkündet wird, macht uns zu völlig neuen Personen. Wir sind jetzt Kinder Gottes und wir dürfen bei Gott wirklich zu Hause sein. Die Gnade darf unser Leben oder möchte unser Leben ganz praktisch und auch erlebbar verändern. Und gleichzeitig motiviert uns die Gnade, aktiv in Gottes Reich mitzuwirken. Die Gnade verändert unser Leben mit dem Moment der Bekehrung, und es geht aber weit darüber hinaus. Sie eröffnet uns praktisch neue Perspektiven, wie wir sie ohne Gott nie hätten. Und davon wollen wir auch singen. Zum Abschluss das Lied 273. Befreit durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont. 273.
Von deiner Liebe, die bleibt.